Herzlich willkommen bei Zwischen KI und Kaffee. Am Mikrofon ist wieder euer Markus. Schön, habt ihr wieder alle eingeschaltet. Ja, diesmal habe ich tatsächlich ein Käffchen vor der Nase und einiges an Wasser schon verbraucht und einiges an Kaffee schon verbraucht. Und das hat einen besonderen Grund. Und zu dem komme ich gleich, aber bevor wir in den Hauptteil dieser Sendung gehen, erstmal ein riesen Dankeschön nochmal an euch alle da draußen für die super Resonanz, für die vielen, vielen Downloads. Ich bin immer noch total geflasht, wie dieser Podcast hier bei euch ankommt. Offenbar haben wir da wirklich, wie sagt man so schön, Nagel auf den Kopf getroffen, weiß gar nicht so richtig, oder den Nerv getroffen, genau den Nerv getroffen. Und jetzt ist es ja auch ein bisschen kühler geworden und wir sind nicht mehr so Matsche im Kopf. Und ich bin auch wieder fitter und kann auch wieder ein bisschen schneller reden und da werden die Sendungen auch kürzer. Na, wobei nicht ganz. Die heutige Sendung hat eher das Potenzial, ein wenig länger zu werden, weil ich so unfassbar viel Informationen für euch habe. Große Premiere hier bei Zwischen KI und Kaffee. Wir haben das erste Gründer-Interview, ja. Wobei, das stimmt nicht ganz. Ich habe ja unsere Annika interviewt, aber Annika ist ja auch Teil des Kollektivs, also so Halbgründer-Interview. Und das lief auch per WhatsApp. Und das Besondere an diesem Gründer-Interview, was ich jetzt hier habe, ist, ich bin beim Gründer vor Ort. Und wo ist das vor Ort? Ja, wir sind im wunderschönen Berner Oberland in der Stadt Thun in der Schweiz, ja. Und dort sitze ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, in einer Ladenlokalität. Es müsste eigentlich ein Plattenladen sein, weil ich hier unfassbar viel Vinyl sehe, ja. Lieben Gruß an dich, lieber Chris von Vinylo Presso. Du wirst ja hier auch nochmal vorbeikommen und dann ganz, ganz viel über die Platten reden und ich werde das jetzt nicht tun, weil ich werde jetzt ganz, ganz viel über das Business reden. Wir sind ja hier bei Zwischen KI und Kaffee. Also für alle, die es noch nicht wussten, Zwischen KI und Kaffee ist der Tochter-Podcast von Vinylo Presso. Wer sich also für Schallplatten und Musik interessiert, Radio-Podcast hören mag, kann zu Vinylo Presso. Wer jetzt hier sich für E-Commerce, Business, Gründertum und so weiter interessiert, ist hier jetzt genau am richtigen Ort. So, jetzt sind wir hier im Laden. Und eigentlich ist es kein wirklicher Laden, der hat auch nicht so richtig Öffnungszeiten, noch nicht. Ja, und der Laden hat zwei Stockwerke. Unten die Platten, Plattenspieler, am Eingang so büromäßig und dann hat es das obere Stockwerk. Ja, und im oberen Stockwerk, da ist die Werkstatt und hier wird produziert. Ah, Spannungsbogen über Spannungsbogen. Wobei, wenn ihr euch die Folgengrafik angeschaut habt, dann wisst ihr ja nicht, wo ich bin. Also es ist ja eher Pseudospannung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier bei den Vinylern. Ja, genau. Um was geht's? Es geht um die Idee, und ich finde sie abgefahren, eine Uhr aus Vinyl herzustellen. Also nicht wirklich aus Vinyl. Ne? Das wäre ja ein bisschen speziell. Aber das Ziffernblatt, das ist aus Vinyl. Und das ist die Besonderheit. Und ich kann euch sagen, als ich das erste Mal von dieser Idee gehört habe, von den Vinylern und ihrer Idee, Vinyl-Ziffernblätter herzustellen und das Ganze mit der Uhr zu verheiraten, dachte ich erstmal, ist es die Armbandversion meiner Vinyluhr, die ich an der Wand habe? Also zur Info, ich habe so eine schöne Schallplattenuhr irgendwo aus einem Vinylo Presso Interview. Ich glaube, es war in Innsbruck mir organisiert. Und da dachte ich, na gut, das ist jetzt die Armbandversion. Und je tiefer ich mich da so reingedacht habe in die Materie und reingearbeitet habe auf der Webseite, je begeisterter bin ich geworden. Und naja, und dann bin ich ja jetzt hier und das nicht erst seit 10 Minuten, weil wir haben schon jede Menge gesprochen. Und naja, und dann habe ich so eine Uhr auch noch in der Hand gehabt und oh, das war jetzt nicht sehr förderlich. Also es macht einen schon so ziemlich kribbelig, das Ganze. Liebe Gründer und Gründerinnen da draußen, ich finde euch einfach toll. Und das ist einer der Gründe, warum es diesen Podcast gibt. Und ich mag euch nicht nur mit meinem Gelaber hier helfen, mit meinen ganzen Tipps überschütten, sondern ich mag auch euch zu Wort kommen lassen. Und das machen wir doch jetzt. Hier beiden Vinylern in Thun. Und ich habe hier neben mir sitzen auf einer gemütlichen, auf so gemütlichen Lounge-Sesseln, ja. Und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage. Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen Namensproblem, aber ich glaube, es ist der Grigo Guckisberg, wenn ich nicht ganz falsch bin. Grigo ist ja eher so Schweizer Version vom Name. Wie wär's denn im Hochdeutsch?
Das wäre der Christoph.
Hoi Christoph. Liebe Leute, für euch jetzt die Möglichkeit, euch nochmal ein bisschen was zu trinken zu organisieren, denn es wird eine sehr, sehr spannende Sendung. Lieber Grigo, erzähl doch mal, wie ist das Ganze entstanden? Wie ist die Geschichte? Was hat das damit auf sich? Wie Vinyl als Ziffernblatt auf die Uhr? Was geht? Was habt ihr da produziert? Wer seid ihr?
Das Ganze ist entstanden im Jahr 2018. Da hatte ich eine einfache Feierabendidee. Bin nach Hause gekommen, haben den Briefkasten geleert und da war eine Zeitung drin. Hat einen Artikel drin gehabt über ein paar so Uhrenenthusiasten oder Quereinsteiger, die ihren eigenen Uhrenbrand hergestellt haben, auch so aus verrückten Ideen, verrückten Materialien etc. Das hat mich sehr begeistert. Ich bin mechanisch begeistert, auch für Uhren begeistert. Das hat in meinem Kopf gedreht und das ganze Drehen ist sehr schnell bei der Schallplatte stehen geblieben. Die Idee, das könnte doch etwas sein, ein altes Material irgendwie zu etwas Neuem machen, die Schallplatte. Musik für mich ein grosses Thema, die Schallplatte auch. Da ist der Ursprung, hat gestartet. Am nächsten Tag bin ich in die Brockenstube, habe mir eine Schallplatte gekauft, habe den Bohrmaschine ins Zimmer hochgenommen und habe da mal ein erstes Rondell ausgeschnitten, wo ähnlich wie ein Zifferblatt ausgesehen hat, zum einfach mal schauen, wie es wirkt. Und es wirkte ziemlich cool. Habe aus dem Cover noch irgendeine Verpackung zusammengebastelt. Und so ist die Idee entstanden. Dann mal eine Vorlage, Businessplan heruntergeladen und Schritt für Schritt an die Sache herangemacht.
Also wir haben ja noch ein Interview mit dir vor Vinylo Presso und da würde ich dir empfehlen, diesen Stück der Geschichte auszulassen, dass du eine arme Schallplatte genommen hast und die zerstört hast. Weißt du denn noch, Spaß beiseite, weißt du denn noch, was das für eine Schallplatte war, die du da verarbeitet hast? Hast du das noch im Kopf?
Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber sie liegt da oben. Also sie ist immer noch da. Wir könnten es nachschauen, aber ich kann es dir nicht auswendig sagen. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage. Wir sind nicht die, die Schallplatten zerstören wollen, schon gar nicht gute Raritäten etc., sondern wir nehmen ja eben Schallplatten, die jahrelang verstaubt irgendwo herumliegen, kurz vor dem Mülleimer liegt, weil es einfach niemand mehr will oder niemand mehr hören will oder keine Verwendung mehr hat oder sie sind defekt und deshalb nicht mehr gebraucht werden. Da setzen wir eigentlich an. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen der Schallplatte, die sonst irgendwo im Müll landen würde, ein neues Leben geben, die Geschichte weiterleben lassen, die Musik tragbar machen, ans Handgelenk bringen. Das ist eigentlich unsere Philosophie. Diese Schallplatten, die sind zum Teil 40, 50-jährig. Jeder Kratzer, jetzt irgendwas hat seine eigene Geschichte, ist vielleicht beim eigenen Großvater herumgestanden und heute, ja, schätzt man's, aber man hört's nicht mehr, man weiß nicht, was damit anfangen. Zum Teil sind die Sammlungen auch groß, man ist überfordert damit. Und genau diese Geschichte möchten wir von der Schallplatte weiterleben lassen, hineintransformiert in eine sehr hochqualitative Uhr und ihr quasi ein ewiges Leben damit noch schenken. Oder ein zweites Leben, wenn man so will.
Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist das sogenannte Upcycling. Ne? Also da gibt es ja diverse andere Upcycling-Ideen, zum Beispiel aus irgendwelchen LKW-Planen, Taschen herzustellen, ja, und so Geschichten. Also ich würde sagen, ein klassisches Upcycling-Business, das ihr eigentlich macht, oder?
Es ist ein klassisches Upcycling-Business, aber wir schreiben es nicht ganz so hoch auf die Fahne, weil es ist natürlich schon so, wenn die Schallplatte im Müll landet, dann spricht man von Plastikmüll. Plastikmüll kennt man, aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt mit unserer Idee nicht die Weltmeere retten. Das ist nicht wir werden nicht Tonnagen von Plastik retten, die sonst im Meer landen würde. Darum ist nicht unser Hauptträger marketingmäßig, dass wir jetzt da die Welt retten und Plastik neu verarbeiten. Mhm. Aber es, klar, es ist ein Upcycling-Thema von einem wirklich, ich sage dem immer, es ist ein Kulturgut, die Schallplatte sowieso. Früher hat man vom schwarzen Gold gesprochen, heute kommt es vielleicht wieder mal oder ist im Aufschwung. Aber es landet bei uns nicht im Müll, es wird abgecycelt zu einem anderen schönen Produkt, zu einem Schmuckstück und ja, deshalb ja, klar, ein Upcycling. Mhm.
Also, eure Uhren, also das muss man dazu sagen, jetzt zum Zeitpunkt, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, seid ihr eigentlich mit dem Produkt noch nicht live? Ihr habt momentan eine Kickstarter-Kampagne noch am Laufen, wir werden darüber auch noch ausführlich reden. Mir ist sofort aufgefallen, der Preis. So eine Uhr ist jetzt momentan bei Kickstarter, glaube ich, für 1.300 Franken netto unterwegs und später wird sie irgendwo bei 1.800 ein paar zerquetschte netto sein, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und für meinen Geschmack, für meinen Taste war das erstmal so, uff, das ist ein ordentlicher Batzen, der aufgerufen wird. Aber wir sind natürlich in der Uhrenbranche. Es ist meiner Meinung nach ein Luxusprodukt ein Stück weit oder vielleicht sogar ein richtiges Luxusprodukt, aber irgendwo doch noch keine Rolex, also doch noch erschwinglich, sage ich mal. Was sagt ihr zu eurer Verteidigung in Sachen Preis und wer ist eigentlich eure Zielgruppe?
Der Preis ist immer ein großes Thema, das ist klar. Und bei einer Uhr und bei einem Luxusprodukt sowieso. Da gibt es Leute, die sind große Uhrenkenner, die können das ziemlich schnell auch einordnen, dass dieser Preis durchaus gerechtfertigt ist. Für Leute, die vielleicht sich jetzt nicht so viel mit Uhren rumschlagen und es sich auch nicht gewohnt sind, so teure Uhren anzuhaben, ja, für die klingt das erstmal teuer, klingt es nach Luxus. Es ist ein Luxusprodukt, logisch, das ist eine Opportunität, die man haben will oder nicht. Aber zu unserer Verteidigung können wir sagen, wir stehen zu unserem Preis, weil wir stehen zu unserem Produkt. Wir machen keine Kompromisse in Sachen Qualität. Wir sind im Uhrenmarkt, spricht man von einem mittleren Preissegment. Das beginnt irgendwo bei 1.500 Franken, hört bei 6.000 und drüber aus. Und da sind wir eben mit unserem Produkt an wirklich der unteren Grenze. Aber qualitativ können wir uns durchaus mit anderen Brands, die auch die 5.000 Franken Uhren verkaufen, messen. Wir haben ein wirklich 100% Swiss-made Uhrwerk drin, ein mechanisches Uhrwerk. Wir haben Saphirglas, wir haben den höchst gradierten Stahl drin und. Also qualitativ können wir uns durchaus messen. Am Anfang, wo wir die Kalkulation gemacht haben, tönt die Marge auch interessant, logisch. Aber wir wollen ja auch nicht ein Massenprodukt. Also müssen wir ja irgendwo mit kleinen Stückzahlen auch unser Business betreiben können. Da braucht es eine gewisse Marge. Wir merken aber auch heute, vielleicht sind wir da zu günstig reingegangen, weil der Prozess hinter dieser Uhr, es ist jede Uhr ein Unikat. Die Prozesskosten für uns sind sehr hoch. Das ganze Handling mit den Schallplatten, mit der Bearbeitung. Wir haben auch noch das sogenannte Create-Your-Own-Modell, wo ein Kunde kommen kann und sagen, dies ist meine Schallplatte, ich möchte genau diesen Ausschnitt. Da wird die Uhr zusammen mit dem Kunden entwickelt. Der Kunde ist Teil vom Herstellungsprozess. Und das sind Kosten, ja, die bei uns entstehen, die wir abhandeln müssen. Ist ein wirklich sehr schöner Prozess, das zusammen zu entwickeln. Und das ist eine Einzigartigkeit, die wir bieten können, was andere Uhrenbrands nicht bieten können, dass man wirklich seine eigene Uhr bei uns herstellen kann. Im besten Fall kann man oben in der Werkstatt sein eigenes Zifferblatt ausstanzen kommen. Und. Das ist eine schöne Geschichte für die Herstellung dieser Uhr und rechtfertigt irgendwo durch am Schluss auch den Preis, wo wir aktuell abrufen.
Mhm. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ans Eingemachte, ein bisschen ins Business. Marge, hast du gesagt, die ist recht gut. ganz freche Frage, möchtest du über die Marge reden oder sagst du, nee, das ist jetzt unser Betriebsgeheimnis, das bleibt dir offen?
Ich würde sagen, es bleibt unser Betriebsgeheimnis, weil die Marge, die ist so Handgelenk mal Pi im Moment für uns. Wir haben irgendwo eine Kalkulation, merken aber ja heute schon, dass das wahrscheinlich nicht die volle Wahrheit ist, dass wir von einer weitaus kleineren Marge sprechen, als wir mal vorgestellt haben. Darum, es wäre reine Hypothek und das entspricht wahrscheinlich auch nicht der Wahrheit, wenn ich jetzt irgendeine Zahl rausgeben würde. Da brauchen wir einfach Erfahrung, da müssen wir jetzt die erste Serie produzieren, Erfahrungen sammeln. Bis jetzt haben wir Prototypen produziert. Und das wird ganz eine andere Kostenstruktur geben. Alles kostet ja mehr, als wir gedacht haben, logisch. Mhm. Mit Fixkosten, Marketingkosten und. Das muss man irgendwo alles abwälzen können. Und wenn man da wirklich die Vollkostenrechnung machen würde und könnte, was wir natürlich anstreben, das dann schon mal wissen zu wollen, dann sieht dann die Marge sicherlich nicht mehr so interessant aus, wie wir es vielleicht mal am Anfang gedacht hätten.
Du hast ein Riesenglück, dass du hier bei Zwischen KI und Kaffee bist und nicht beim OMR-Podcast zum Beispiel. Denn der Moderator dort, der würde jetzt nachfragen, der würde sagen, wie viel Prozent? 50%, mehr, weniger, was, da. Also der würde dich jetzt in die Enge treiben. Das ist nicht mein Stil. Daher lassen wir das so im Raum stehen. Gehen aber auf ein Thema ein, das mich völlig konfus gemacht hat, als ich euch kennengelernt habe. Und zwar, da ist ein Business, was am Entstehen ist. Wirklich kein gemeinnütziges Thema, sondern knallhartes Business, ne? Ihr baut Uhren im Luxussegment und so weiter. Und ihr macht eine Kickstarter-Kampagne. Also ihr seid keine Musiker, die irgendwie Kohle für ein Album sammeln und ähnliches, was zum Beispiel unser Chris vom Vinilo Presse immer sehr gerne unterstützt, sondern ihr seid kommerziell. Ihr wollt ein Produkt auf den Markt hauen. Ich bin jetzt kein Kickstarter-Experte, bin aber doch relativ überrascht, dass das auf Kickstarter überhaupt funktioniert. Kannst du uns da mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen, auch für die anderen Gründer und Gründerinnen da draußen, die vielleicht sagen, wow, das wäre vielleicht eine Sache für mich. Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit Kickstarter? Wie funktioniert das Ganze?
Ich bin auf die Idee gekommen mit Kickstarter, also ich spreche jetzt mal im globalen Crowdfunding, weil ich es einfach beobachtet habe. Ich beobachte natürlich seit 2018 jegliche, vor allem Uhrenbrands, auch neue Uhrenbrands, wie gehen die an den Markt, wie finanzieren die sich und. Eben alle diese unabhängigen kleinen Marken, wie bringen sie das zustande, das auch finanziell handeln zu können, weil wir haben da Kosten, die wirklich auf uns zukommen, bei einer solchen Produktion diese Uhrenteile einzukaufen, die muss man stemmen können. Und ich denke, das eine ist, das Crowdfunding war für mich ziemlich klar, dass das ein Teil der Finanzierung sein kann. Wir haben ja selber sehr, sehr viel selber investiert, auch zusammen mit guten Freunden und Familien, die an uns glauben, die uns auch unterstützen finanziell. Aber nichtsdestotrotz, das reicht nicht. Und daher war die Idee, machen wir es mit der Crowd, machen wir es mit einem Crowdfunding, um so die finanziellen Mittel zu beschaffen, damit wir dann die Produktion stemmen können, die erste Produktion. Es gibt Plattformen in der Schweiz, wie Makeit etc., das sind kleinere Plattformen. Auch dort funktionieren Produkte gut, aber man sieht auch immer wieder ja, gemeinnützige Sachen, Theater, die für irgendwas sammeln, Zirkus oder was auch immer. Man sieht sehr viel im Moment, Crowdfundings, aber eben auch für Produkte. Und Kickstarter haben wir deshalb gewählt, weil wir natürlich auch gesagt haben, wir möchten gerne international gehen mit unseren Uhren, also über die Schweiz natürlich verkaufen wollen und müssen. Der Schweizer Markt ist gross, auch im Uhrenbereich, aber wir brauchen auch die internationalen Käufer, das streben wir an. Und Kickstarter ist für mich nichts anderes als natürlich auch eine Marketingplattform, die eine riesen Reichweite hat. Das ist eine der weltweit grössten Crowdfunding-Plattformen, die es gibt. Die haben vor Jahren, darum kommst du vielleicht drauf, wirklich in diesem Business gestartet mit Künstlern, mit Musik, mit Games ist dann auch immer noch ein Riesending, Bücher, Literatur, solche Projekte. Aber heute, wenn du Kickstarter gehst, das ist ein riesen Marktplatz für Tech-Produkte. Mhm. Design-Produkte, Tech-Produkte, aktuell sehr viele chinesische Produkte, die wirklich Kickstarter auch nutzen, um in den westlichen Markt zu kommen, weil das ist wirklich eine Verkaufsplattform heute. Da geht es bei vielen gar nicht mehr darum, das Geld zu sammeln, sondern möglichst die Reichweite von Kickstarter zu nutzen, die Algorithmen zu nutzen und eben so international sehr schnell Reichweite Fuß zu fassen und diese Tech-Produkte abzuverkaufen. Und daher, für uns ist es wirklich ein Crowdfunding. Wir sind wirklich angewiesen auf diese Unterstützung, dass wir dort die finanziellen Mittel einsammeln können, dass es Leute gibt, die unsere Idee cool finden, die bereit sind, jetzt heute eine Uhr zu bestellen und diese dann irgendwo Februar 27 zu erhalten. Es ist wirklich eine Vorfinanzierung vom Kunden für uns, zu stützen dieses Projektes, und das brauchen wir, aber wir brauchen Kickstarter eben auch als Plattform, marketingmäßig die Reichweite. Über unseren eigenen Webshop könnten wir das gar nicht stemmen, oder ich wüsste nicht wie. Darum war die Idee mit Kickstarter.
Lass uns mal ein bisschen über die Zahlen reden. Was sind denn eure Umsatzziele für dieses 26, 27, 28? Ich weiß gar nicht, wie lange man heutzutage, ich bin da schon länger draußen aus dem Selbstständigkeitsbusiness, damals 1869, wo ich mal selbstständig war, da hat man das, glaube ich, über 5 Jahre gemacht, so ein Businessplan und die Umsätze durchkalkuliert. Wie macht man das heute? Also über wie viele Jahre habt ihr den Umsatz so kalkuliert, und kannst du darüber reden, ganz grob, wo ihr landen wollt, was ihr für Umsatzziele erreichen wollt?
Das haben wir. Ich habe eine 5-Jahres-Finanzplanung gemacht vor etwa 2 Jahren. Ich bin auch Teil vom Startup-Förderungsprogramm vom Kanton Bern aufgenommen worden. Das war ein riesen Glückstreffer für mich, weil bis dahin war ich mit meiner Milchbüchli-Rechnung, sagen wir in der Schweiz, unterwegs. Wäre ich heute wahrscheinlich noch, wäre ich komplett gescheitert. Und durch das Coaching, wo ich in deinem Startup-Förderungsprogramm erhalten habe, haben wir natürlich uns dahinter gesetzt und wirklich einen professionellen 5-Jahres-Finanzplan mit Erfolgsrechnung, Bilanz und was es auch braucht, CapEx und dies und jenes, durchgerechnet, weil ich das ja auch brauchte zum Herausfinden, ja, was brauche ich denn überhaupt für Kapital, für sowas zu stemmen. Da diskutierten wir von Investoren, was kann ich an Eigenmittel finanzieren, was brauche ich an Fremdkapital etc. Das war eigentlich der Hauptgrund, vor allem herauszufinden, was braucht es für diesen Schritt, den wir jetzt eigentlich heute machen, respektive jetzt seit rund 2 Jahren dran sind, mit der Gründung der Aktiengesellschaft letzten Herbst, mit dem Dazukommen meines Co-Founders, mit dem Christian, wo auch investiert hat. Das ist alles aus diesem Finanzplan, aus diesem Förderungsprogramm entstanden, dass wir das Konstrukt so hinbekriegen, dass wir genau diesen Schritt jetzt machen können, wo wir jetzt machen. Zahlenmäßig hat seitdem, muss ich wirklich sagen, natürlich alles 7-mal geändert. Wir haben da schön Worst Case, Best Case, Trend Case und alles zusammengestellt. Das ist heute schon alles wieder über den Haufen. Also heute sind wir täglich am Rumschrauben vom Finanzplan, wieder neue Szenarien am Bilden, weil wir einfach bis Kickstarter live ging, wussten wir nicht, was passiert im Markt, wenn wir mit diesen 100 Stück in den Markt gehen, auf Kickstarter, was passiert. Interessiert das jemand? Kauft jemand diese Uhr? Wir hatten Indikatoren, logisch, wir haben auch vorher schon Uhren verkaufen dürfen, aber das sind halt wirklich auch Family, Freunde aus dem Verwandtenkreis, die das cool fanden. Aber was macht die grosse Masse? Ist das Kickstarter-Projekt, wie es viele andere auch sind, schwupp, in 2 Minuten finanziert? Also das gibt Projekte, die sind in 1-2 Minuten auf 100.000 Franken oben und mehr. Das ist bei uns nicht passiert. Definitiv nicht. Das sind verschiedene Faktoren. Aber darum, wir sind ständig am Schrauben, und wir hätten uns wahrscheinlich auch mehr erhofft oder mehr eingeplant. Und da daher ist es ein ständiges Schrauben an Zahlen. Es wäre auch hier wieder nicht verlässlich, wenn ich jetzt irgendwelche Zahlen raus...
Ich merke es, du willst nicht.
Nein, ich würde gerne. Ich hätte ja gerne so einen klaren Plan.
Machen wir doch ein Spiel zusammen. Nehmen wir mal den Best Case. Man hat ja so seine Vorstellung als Gründer. Ne? Es geht ja irgendwo auch ums Geld am Ende des Tages. Best Case, wo würdest du, und ich mach's dir jetzt einfach, wir tun jetzt mal das 26 zur Seite legen. Wenn jetzt alles gut läuft, alles so läuft, wie du es dir vorstellst, wo willst du Abschluss 27, was willst du für einen Umsatz haben?
Ich habe die Zahlen schlichtweg nicht im Kopf. Es ist sehr abhängig, was wir für Projekte an den Start kriegen. Unser großes Ziel ist jetzt mal, diese 100 Stück in vernünftiger Zeit zu verkaufen, diesen Umsatz zu generieren, uns dadurch auch genau diese Möglichkeit zu bieten, damit wir neue Projekte anreißen können. Wir haben sehr viele Projekte im Kopf und im Hintergrund. Wir sind stark am Arbeiten, auch an Kooperationen mit grossen Brands etc., wo uns ein wirklicher Boost verleihen könnte, auch umsatzmäßig natürlich, reichweitenmäßig. Aber das ist alles ein Plan und Spekulation. Und wenn ich jetzt da sage, wir machen Ende 27 eine Million, zwei Millionen Umsatz, wäre schlichtweg nicht seriös, wenn ich jetzt das einfach hier behaupte, sondern es gibt so viele verschiedene Szenarien im Moment. Wir sind wirklich am Anfang, wirklich, auch wenn das ganze Ding jetzt 8 Jahre schon läuft, wir sind am Anfang eines Startups mit allen wirklichen Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen. Wir hatten einen Plan, könnte so laufen, wir hatten einen Worst Case, könnte so laufen und am Schluss läuft es noch einmal anders und das einmal anders ist jetzt genau da, wo wir stehen und wo wir uns neu orientieren müssen, neue Pläne schmieden müssen, neue Szenarien bilden müssen, wieder ein neues Worst Case, wieder ein Best Case. Das ist ein ständiger Prozess. Ich denke, wenn wir dann mal Ich bin dann froh, wenn ich mal in 2-3 Jahren sagen kann, jetzt haben wir eine stabile Lage und wir können jetzt mal von Erfahrungswerten vielleicht auch profitieren. Ah, wir wissen, im Jahr schaffen wir vielleicht so viele Uhren oder im Monat zu verkaufen, wenn es rund läuft. Wenn wir hier und da noch dieses Projekt an Land ziehen können, dann kann's gut nach oben gehen. Aber diese Erfahrungswerte fehlen uns. Wir sind immer noch im Plan und könnte sein und hoffen wir, macht nicht Sinn, für verlässliche Zahlen hier zu kommunizieren.
Ich entlasse dich aus der Zahlengeschichte. Versuch einfach noch so ein bisschen die Sachen zu ordnen und es geht euch da draußen vielleicht nicht anders. Auf der einen Seite sagst du, seit 8 Jahren bist du unterwegs, bist aber jetzt gerade im Startup. Dann sagst du, du machst eine Kickstarter-Kampagne, das ist alles noch in der Finanzierungsphase. Dann sagst du, du bist quasi bootstrapped, wie man so schön sagt. Also das Geld kommt aus dem Privatbereich, aber hast eine AG, also eine Aktiengesellschaft gegründet. Wie geht das so alles ineinander ein? Warum? Wie bist du überhaupt auf dieses Konstrukt gekommen? Nochmal, warum 8 Jahre und doch bist du jetzt eigentlich ganz frisch?
Vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Warum 8 Jahre? Weil diese Entwicklung von diesem Projekt hat Das ist eine Riesenentwicklung, so eine Uhr zu entwickeln und vor allem auch das Thema, die Schallplatte so hinzukriegen, damit man ein Zifferblatt herstellen kann. Das hat mich alleine das, nur für mich selbst, 1 Jahr Garagenarbeit. Ich hatte bis dahin 1 Tag zur Verfügung, an diesem Projekt zu schaffen. Und sonst hatte ich ja meinen Hauptjob. Und das hat einfach diese Zeit gebraucht mit all dem, was dann kommt, mit der ganzen Vorbereitung, einen solchen Brand auf den Markt zu bringen. Das ist nicht eben ein Produkt, wo man irgendwo auf einen Wochenmarkt geht und mal was probiert zu verkaufen und schaut, wie kommt das an, sondern wir haben immer gewusst, dieser große Schritt und dieses große Risiko müssen wir fahren und das ist eben genau das, was jetzt seit dieser Gründung von der AG passiert ist. Wir haben gewusst, dass wir nicht diese Uhren produzieren können, wie wir bis anhin unterwegs waren. Ich hatte ein ganz kleines Atelier, das war so halb Garage groß. Ich hatte meinen halben Kleiderschaft voll mit Vinylersachen. Wir konnten beim Christian im Studio unterkommen, wo wir unsere Entwicklung, Büroarbeiten machen können. Aber das geht nicht. Wenn man das lancieren will, haben wir gewusst, wir brauchen Räumlichkeiten, brauchen alles unter einem Dach. Sonst ist es ineffizient. Wir können nicht arbeiten. Wir haben nicht den Platz. Irgendwann kommt da viel Ware daher. Das können wir nicht einfach zu Hause in der Privatwohnung palettenweise Ware annehmen. Plus auch die Kapazitäten hochfahren, was die Arbeit anbelangt. Darum habe ich den Schritt gemacht, jetzt im März meinen bisherigen Job gekündigt und bin jetzt voll für Vinyler tätig. Muss mir einen Lohn geben, der ist nicht gross, aber der ist da natürlich, und mit Sozialversicherung etc., das sind Fixkosten, die wir hochgefahren haben. Wir haben Fixkosten hochgefahren mit dem ganzen Laden hier etc., aber einfach unabdinglich. Wir haben Fixkosten, Marketingkosten hochfahren müssen. Und da spanne ich jetzt den Bogen zur AG. Weshalb die AG eben eine Rechtsform war, für mich klar, wo ich gesagt habe, jetzt fahren wir das Risiko so hoch, dass vorher hatte ich die Vinyler Manufaktur, das war einfach eine Einzelfirma, aber da ist man mit vollem privatem Risiko drin und das kann ich nicht, auch gegenüber meiner Familie nicht. Da haften dann alle mit, inklusive das Vermögen meiner Frau und. Und dann war die Frage, ja, GmbH, AG, bei GmbH müsste man ein bisschen weniger einwerfen, bei der AG natürlich sind das die 50.000, die man liberieren muss im Minimum bar. Und das ist eigentlich auch aus dem ganzen Startup-Thema entstanden, wo wir diesen Finanzplan erstellt haben, haben wir gesehen, okay, es braucht Geld. In erster Linie werde ich das Geld von professionellen Investoren wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht erhalten in diesem Early Stage. Das wäre unmöglich gewesen. Wir haben diverse Gespräche geführt in diese Richtung, aber da hätte niemand investiert, ein professioneller Investor in eine solche Idee. Das ist eben genau das. Die wollen zuerst bewiesen haben, dass der Business Case funktioniert, und dass dieser funktioniert, brauchte ich eben dieses andere Geld. Also war klar, das muss von uns oder von Family and Friends kommen. Aber der Finanzplan hat auch gezeigt, dass wenn wir dann irgendwo 1, 2, 3 Jahre später sind und weiter wachsen und skalieren wollen, werden wir um professionelle Investoren wahrscheinlich nicht herumkommen, dass wir nochmal eine Finanzierungsrunde starten müssen. Und das ist einfach das Konstrukt Aktiengesellschaft. Das ist eigentlich eine Vorbereitung auf das. Weil in einer GmbH wird dann das wieder kompliziert. Also spätestens dann, wenn professionelle Investoren an Bord kommen würden, müsste man das in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Mhm. Und daher haben wir das schon jetzt gemacht. Plus, wir wussten ja, wir brauchen ja das Kapital Wir haben das ausgerechnet, was brauchen wir an Kapital für diese Lancierung. Das bezahlt man ein in die Aktiengesellschaft, muss man voll liberieren. Wir wussten, wir brauchen sie, man kann sie ja dann brauchen. Also das war eigentlich das genau dieser springende Punkt. Wir sollen bei AG vorausblicken, dass wir irgendwann Investoren brauchen und dass wir das Geld brauchen. Und daher haben wir die AG gegründet. Und natürlich risikomäßig noch einmal ein bisschen besser abgesichert als mit deiner GmbH.
Danke, dass du uns geholfen hast oder vor allem mir geholfen hast, das Ganze ein bisschen zu büscheln. Da gibt's im ersten Moment erschien mir das alles so ein bisschen widersprüchlich, aber irgendwie macht's doch alles Sinn. Ich find's auch krass, dass du deinen Job aufgegeben hast in diesem Early Stage. Und ich sag das jetzt einfach mal, ich hoffe, es ist nicht so privat. Du bist ja Papi und von einem kleinen Sohn, 3 Jahre alt, und der Nächste oder die Nächste ist, wisst ihr noch nicht? Das Nächste ist auf dem Weg. Das heißt, du bist, glaube ich, im November ist es soweit, oder?
Irgendwo im November, Ende Oktober, Anfang November, genau.
Jetzt gehen wir mal so ein bisschen, eigentlich wollte ich jetzt in das Thema E-Commerce rein, aber ich würde gerne nochmal in diesen Bereich kurz rein. was ja für euch Gründer und Gründerinnen da draußen auch immer so ein Thema ist, ist das liebe Privatleben mit so einer Geschichte zu verbinden. Das ist ja, also ich glaube, da muss man jetzt kein Hellseher sein, um sich vorzustellen, was für ein brutaler Druck da auf deinen Schultern liegt. Du hast auf der einen Seite die Verantwortung gegenüber den Investoren, du bist bootstrapped, das heißt, da ist Geld von Familien und Freunden drinne. Du bist Papi, du hast deinen sicheren Job aufgegeben, war vermutlich für deine Frau auch nicht ganz so einfach. Du bist, da kommt jetzt nochmal jemand Neues dazu. Und das, also ich stelle dir mal eine ganz persönliche Frage. Wie schläft man da?
Schlecht. Nein, der Druck ist sehr hoch. Die Angst ist da, der Druck ist hoch. Im Moment ist das wirklich es ist eine Berg- und Talfahrt. Es ist wirklich mit vielen Hochs und Tiefs verbunden, emotional, auch leistungsmäßig. Ja, man fährt wirklich am Limit. Aber das ist nicht neu. Ich fahre ja schon seit, ich sag mal, von da an, wo ich die ganze Schiene geöffnet habe, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich das Produkt, ich habe das wie entwickelt, ich hatte die ersten Prototypen irgendwann 2023 erhalten, da habe ich dann gesagt, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich Netzwerk aufbauen, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt brauche ich eben Startup-Förderungsprogramm und, wirklich die professionelle Schiene, da habe ich viel reingesteckt, aber da kommt natürlich auch sehr viel raus. Der Druck wird höher, die alles. Und das dann alles unter einen Hut zu bringen, Job, wo ich auch große Verantwortung hatte, dann dieses Projekt zu stemmen und der Familie gerecht zu werden und irgendwo 2 Jahre das Gefühl haben, man wird nie mehr irgendwo gerecht. Das ist nicht ein gutes Gefühl. Und jetzt natürlich mit diesem Schritt noch einmal mehr. Der Druck ist enorm und auch vor allem man hat die Abhängigkeiten auch erhöht. Vorher habe ich das alles mit mir ausmachen können, mit meinem eigenen Geld, mit meinem eigenen Risiko, zusammen mit meiner Frau. Es war bis dahin war es sehr kalkulierbar, was ich gemacht habe. Ich habe mir auch immer wieder Meilensteine gesetzt, wenn es bis daher nicht funktioniert. Oder wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann steige ich aus und höre auf. Mein Credo war einfach immer, ich mache so weit, wie ich komme, dass ich am Schluss sagen kann, ich hatte eine coole Idee, ich habe es probiert. Es hat halt einfach nicht sollen sein, wegen was auch immer, technisch nicht möglich oder, das hätten viele Gründe sein können. Und es ist immer weitergegangen, auch jetzt und immer grösser geworden. Und das ist ja das Schöne, es ist wirklich eine Story draus entstanden, die ist grandios, wenn ich zurückdenke, auch an das, was in den letzten 2 Jahren gegangen ist, auch an das, was im letzten Jahr gegangen ist, ist eigentlich wirklich unglaublich, was wir geleistet haben für das, was wir leisten können und Kapazität haben, beide, mein Co-Founder und ich und alle Leute, die unterstützen und vor allem auch die Familie, die viel durchmachen muss, wo wir es wahrscheinlich am Anfang auch mal einfacher vorgestellt hätten, meine Frau und ich, gedacht, ja, die Idee ist cool, das funktioniert, das kann man irgendwo vielleicht im Kleinen mal so richtig ein bisschen probieren und ausprobieren. Da sind die Jahre hingegangen, jetzt sind es 8 Jahre her und jetzt probiert man, dass man damit dann irgendwann mal leben kann, auf einer soliden Basis. Und ja, es haben viele Leute investiert, viele Leute daran geglaubt. Es sind Leute eingestiegen, die die Idee cool finden, die viel investiert haben. Und daher ist der Druck natürlich umso grösser geworden. Mhm. Und auch gegenüber der Familie mit der Aussicht auf das zweite Kind. Ja, das kommt alles zusammen. Planen kann man das meistens halt eben nicht. Es kommt, wie es kommt. Und damit gehen wir es um so gut wie möglich. Mhm.
Was mich jetzt interessiert, jetzt bist du in diesem Laden, mitten in der oberen Hauptgasse und das Q4 steht eigentlich vor der Tür. Das Q4, liebe Leute da draußen, ihr wisst es, startet ab September bis somit Mitte Dezember und dann kommt ja noch das große Q5, das wäre der gesamte Januar. Jetzt seid ihr ja, wir gehen so langsam in den E-Commerce rein, auch online, das heißt euch trifft das Q4, Q5 voll online. Das bleibt euch ja zu wünschen. Das macht ja unbedingt Sinn jetzt auch, oder? Da läuft ja für alle Unternehmen eigentlich der größte Teil des Umsatzes läuft ja ziemlich genau in dieser Zeit online. Aber es gibt ja nicht nur das Online-Q4, Q5 für dich, sondern weil du ja jetzt diesen Laden hast, hast du ja auch das Offline-Q4, Q5. Das heißt, du bist im Detailhandel mit dabei. Das heißt, du kriegst das volle Weihnachtsgeschäft ab. Ist dir das bewusst, was hier vor deiner Türe steht?
Das ist uns bewusst, ob wir dazu vorbereitet sind. Ich würde jetzt sagen, wenn es so klar, wie du es erwähnst, wahrscheinlich nicht, weil wir sind so am Anfang und am Spüren, was passiert jetzt da genau. Wir sind weit weg von einem Weihnachtsgeschäft zu sprechen, weil wir eben auch vom Konstrukt her, wir sind immer noch jetzt am Produzieren dann, wenn alles gut geht, werden wir wirklich die ersten Uhren produzieren, die wir jetzt mal verkauft haben und die wir weiter verkaufen werden. Und die wird man dann irgendwo ab Februar erhalten, die Leute, die jetzt zuschlagen. Also da wird niemand auf Weihnachten eine Uhr kriegen von uns heute. Das ist schon Pflicht. Ja,
aber da musst du doch hingehen und musst dein Schaufenster mit Kartonage verkleben, weil du hast ein Schaufenster. Die obere Hauptgasse wird geschmückt sein, weihnachtlich. Die Leute flanieren vorbei. Die Leute werden hier in diesem Land, das ist dein erstes Jahr hier, oder? Du hast noch kein Weihnachtsgeschäft erlebt. Wir sind im Sommer. Jetzt ist es logischerweise ruhig. Aber das Weihnachtsgeschäft, ich meine, das kannst du doch nicht einfach aussperren. Die kommen doch in deinen Laden rein. Also wie willst du dich denn vom Weihnachtsgeschäft schützen?
Nein, auf keinen Fall. Das hätte nicht so tönen sollen, dass wir uns schützen wollen. Wir wissen einfach nicht, was passiert bei uns mit dem Weihnachtsgeschäft. Das wollen wir nutzen, natürlich, wenn das wirklich, das wollen wir präsentieren, nutzen, auch mit der ganzen Create-Your-Own-Geschichte. Das ist wirklich auch eine Geschenkgeschichte, das wissen wir. Und da kommen viele Leute, oh, ich hätte da jemand, das wäre doch ein cooles Geschenk, weil es eben ein Geschenk-Erlebnispaket ist, so eine Create-Your-Own-Uhr zu erhalten. Auch wenn es dann zu Weihnachten eben einfach ein Gutschein ist.
Ich wollte sagen, eigentlich müsst ihr Gutscheine verkaufen.
Wir werden Gutscheine verkaufen. Man kann nach wie vor Uhren im Online-Shop bestellen, weil die bestehen, die Uhren, die sind definiert. Diese erste 100 limitierte Serie, die ist definiert. Die Schallplatten sind vorhanden. Das muss jetzt einfach produziert werden. Also man kann die Uhren kaufen. Man wird es einfach nicht wie gewöhnlich auf Digitec bestellen und in 2 Tagen geliefert erhalten. Das muss man sich bewusst sein. Aber wir müssen, Kickstarter geht in 14 Tagen zu Ende und dann geht das knallharte Geschäft los. Dann haben wir keine Plattform mehr, die uns mit ihren Algorithmen etc. unterstützt. Da müssen wir irgendwo den Tritt finden in den internationalen Onlinehandel, damit wir wirklich da auch internationale Leute auf unseren Webshop bringen und bringen, dass sie Uhren auch kaufen, bestellen etc. Und natürlich um Weihnachten wissen wir eben, wie du sagst, was abgeht und das müssen wir nutzen. Wir müssen aber auch eben genau das Lokale aufbauen, den stationären Handel, wo wir primär natürlich im Moment in unserem Laden haben. Wir sind nicht weltweit mit Shops unterwegs, das können wir ja noch gar nicht. Aber das werden wir jetzt wirklich schrittweise aufbauen. Da sind wir auch dann mit Piloten, dass wir Vinyl-Touchpoints, Vinyl-Experience-Points einrichten werden. Nicht im klassischen Boutique-Markt, im Uhrenmarkt, weil dort sehen wir uns nicht und sie uns auch noch nicht. In der Uhrenwelt müssen wir uns extrem noch beweisen. Wir sehen uns einfach dort, wo wir unsere Kunden ein- und ausgehen sehen. Und wir sprechen um Musik, wir sprechen um Schallplatten, wir sprechen ums Analoge. Nimm dir wieder Zeit für gute Musik, fürs Hinsetzen, fürs Genießen.
Oh. Was für ein Wortspiel. Nimm dir Zeit für Musik, die Uhr.
Genau, das ist unser Wortspiel. Aber das ist eben, es ist nicht ein Marketing-Gag. Es ist wirklich, wir haben eine analoge Uhr, wir haben nicht eine Uhr, die Puls misst etc. Wir haben ein mechanisches Uhrwerk, die entschleunigt schon so. Wir haben das Thema Schallplatte, da weißt du bestens Bescheid, wie man mit der umgeht. Die legt man
also nicht so wie du. Ich durchlöcher die Schallplatte nicht.
Ich höre sie eben auch gern. Wir sind ja in einer Welt von Millionen von Songs, die man einfach heute streamen kann. Das braucht es, das ist heute gang und gäbe, das kann man nicht ausschlagen. Aber man merkt ja auch die Gegenbewegung, dass Leute bewusst das auch suchen, wie komme ich wieder zurück. Und das wollen wir mit unserer Geschichte und unseren Uhren auch erzählen und den Leuten rüberbringen. Es ist nicht ein Marketing-Gag. Es ist wirklich, nimm dir die Zeit fürs Schöne im Leben und genau da setzen wir an. Und daher sind wir, bin ich abgeschweift, vorher war ich eine Kunden, wo ein- und ausgehen. Wir sehen uns eben genau mit unseren Produkten, sei es nur vielleicht mit einem Flyer, sei es aber auch, dass unsere Produkte dort anprobierbar sind, in zum Beispiel einem Hi-Fi-Laden, wo eben genau diese Leute ein- und ausgehen, die genau diese Produkte schätzen, die auch wahrscheinlich Freude an unserem Produkt haben, Schallplattenläden, X, das kann aber auch Zusammenarbeiten sein mit Festivals, mit Clubs, mit Musikveranstaltungen. Einfach dort, wo genau diese Leute ein- und ausgehen, die wir mit unserem Produkt begeistern wollen und wir überzeugt sind, dass es auch viele gibt, die davon begeistert sein werden.
Ja, liebe Leute, ich hatte so eine Uhr in der Hand und ich kann euch eins sagen, eigentlich muss er gar nichts sagen, wenn hier jemand in den Laden kommt, der liebe Grigo. Er muss einfach nur eine Uhr nehmen, den Kunden in die Hand drücken und die spricht für sich. Also sie fühlt sich extrem wertig an. Sie ist ein Schwergewicht im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Uhr, wo ich bekommen habe, die hat ordentlich Gewicht, aber sehr geil. Also man hat Wertigkeit, man hat das Gefühl von Haptik und Wertigkeit, was natürlich uns Vinylisten total anspricht, ja. Und was ich abgefahren finde, man sieht ja die gesamte Mechanik, wenn man die Uhr rumdreht. Man sieht rein, man sieht das Uhrwerk, das ist natürlich genial, was dort läuft. Aber jetzt gehen wir ein bisschen weg von der Uhr, ein bisschen weg vom Analogen, pur ins Digitale. Jetzt hast du natürlich als Gründer alle möglichen anderen Themen. Also diese geballte IT, E-Commerce-Thematik, Online-Marketing, das läuft ja auch alles, weil es ist ja nicht so, dass, also ihr habt ja nicht nur diesen Laden, ja, sondern ihr habt auch die Webseite, ihr habt auch den Shop. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid auch schon mit Online-Marketing unterwegs, ihr macht schon Meta-Ads, ihr macht schon Google-Ads und so weiter. Gib doch uns da mal einen Einblick, wo du überall schon deine Finger drin hast, was du alles schon so angerissen hast, wie das läuft. Ich habe auch gesehen, ihr seid ja schon in der Betreuung von einer Agentur oder mehreren, weiß ich gar nicht mehr. Erzähl doch mal ein bisschen, wie so die IT-Welt gerade um dich rumläuft und woher in Gottes Namen du dir dafür auch noch die Zeit nimmst.
Wir kommen nicht drum herum, uns diese Zeit zu nehmen. Schlussendlich können wir das Ganze nicht stemmen, alles nur über unseren Laden zu verkaufen. Wir bringen da nicht genügend Reichweite hin. Da werden nicht Leute von Amerika zu uns in den Laden kommen, für eine Uhr zu kaufen, sondern die müssen wir eben online erreichen. Und ja, jeder, der mal damit angefangen hat, weiß wohl, von was ich spreche. Am Anfang denkt man, das ist einfach, weil man immer auch die guten Beispiele sieht, die da viral gehen und das funktioniert super und die verkaufen, weißt du, guck, was für Stückzahlen und, müsst sowieso nichts tun, weil das läuft einfach von alleine. Ja, das ist, man weiß aber auch, dass das vielleicht von, keine Ahnung, 1000 oder 1 Million einer ist, der viral geht und vielleicht dieses Glück hat und vielfach ja dann auch nicht ganz so langfristig vielleicht hinhaut, wenn man dann nicht mehr dran bleibt. Das ist unsere größte Challenge, weil wir beide, sowohl der Christian wie auch ich, wir hatten bis anhin keine Ahnung von Online-Marketing, Social Media, da sind wir einfach normale Nutzer gewesen. Ich bin seit, logisch, 2018 vor allem Beobachter auf Social Media, wir machen es die anderen, wir machen es eben neue Brands, die kommen, die gehen auf Kickstarter, die haben Social Media, Instagram, das funktioniert wohl, da ist viel Traffic und da kann man auch Zeugs verkaufen drüber. Jeder große Uhrenbrand, auch wenn sie sich lang gesträubt haben, wo gesagt haben, es funktioniert nicht, der lokale Handel ist das, was zählt, aber jeder große ist heute auf Instagram und wo auch immer unterwegs und dort müssen wir natürlich standhalten. Das ist ein Luxusprodukt, das muss alles sehr hochwertig sein. Schon nur das ist eine große Herausforderung. Man muss gut schauen, was man für Posts reintut, für Fotos etc., dass das hochwertig auch wird, weil wir haben ein hochwertiges Produkt. Aber die Auseinandersetzung, ich habe bis dahin ja nie irgendwie ein Reel produziert, verschweige denn hochgeladen, noch irgendetwas. Und ja, da muss man lernen, da brauchten wir Hilfe. Darum Agentur, wir hätten das gar nicht alleine machen können. Da brauchen wir Leute, die sich seit Jahren damit auseinandersetzen und auch Profis darin sind. Und dass ihr Job ist, kostet Geld, kostet Zeit, braucht viel Learnings. Und unsere größte Herausforderung ganz am Anfang war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine Marketingagentur. Da hatten wir zum Glück auch das Glück, dass wir in diesem Startup-Förderungsprogramm ein gutes Coaching hatten mit einem super Coach, wo uns grundsätzlich geholfen hat, uns in diesem Marketing-Dschungel zurechtzufinden. Ja, wir brauchen eine Agentur, aber welche ist die richtige? Wenn man da googelt oder Social Media anschaut, das gibt so viele, die einem das Geld vom Himmel versprechen und jeder weiß es sowieso besser, du musst jetzt so und das ist alles für nichts und. Ja, wo soll man jetzt ansetzen? Wem vertraut man? Was ist seriös? Was ist unseriös? Und da haben wir uns wirklich gut daran hingetastet. Wir haben ein cooles Briefing erstellt, was uns eine Marketingagentur auch leisten und bringen muss, zusammen mit dem Coach. Und dann 3, 4 für uns seriös wirkende oder auch am Kenntnisnetzwerk, wo wir Leute wissen, rausgepickt und diese dann, ja, quasi eine Ausschreibung gemacht und gechallenged und haben uns am Schluss für eine Agentur entschieden. Aber das ist nicht das Ende. Eben jetzt sind wir im Thema Google Ads, Meta Ads. Wir keine Ahnung. Wir müssen uns belehren lassen, wollen ja das auch. Wir geben das nicht einfach. Wir müssen es in fremde Hände geben, weil wir es selber nicht machen können. Es braucht sehr viel Vertrauen. Aber wir sind nicht die, die es einfach weggeben und dann ist für uns erledigt, sondern wir wollen verstehen. Also wir sind ja regelmäßig im Austausch. Ich frage wieder, ja, gebt mir eine Analyse und dann kommen wieder Zahlen. Was hat jetzt das alles gewirkt? Wir haben jetzt irgendwie ein Budget rausgeworfen. Das ist in Meta Ads geflossen, Google Ads geflossen. Was hat das gebracht? UK bearbeitet mit Meta Ads, Nordics, USA. Und jetzt sieht man auf Kickstarter, es kommt gar keine Bestellung von dort. Dann macht man sich Fragen. Ja, was, wie? Bringt das überhaupt was? Das muss man analysieren. Vor allem bei uns beiden sehr wichtig, dass wir verstehen. Und das sind wir am Lernen, knallhart, dass wir es irgendwann selber verstehen, irgendwann vielleicht auch mal selber managen können, selber die richtigen Stellschrauben setzen können. Das können wir heute nicht. Da müssen wir wirklich Profis haben, da müssen wir Vertrauen geben und auch immer wieder die Ohren und Augen offen lassen, das zu challengen und zu hinterfragen. Das ist unsere große, große Herausforderung, weil das ist für uns wirklich, wirklich Neuland.
Ja, wir haben natürlich im Vorgespräch schon so ein paar Sachen angeschaut und ihr, liebe Leute da draußen, ihr wisst ja, wir haben das Kollektiv hinter dem Podcast von ganz, ganz tollen Leuten, die sich auf einzelne Sachen spezialisiert werden. Und da werde ich auch nochmal mit Grigo natürlich drüber sprechen. Schauen wir mal, was wir dort noch eventuell anbieten können als additional help, weil ich denke, was nicht nur Grigo, sondern jeder von euch da draußen wirklich braucht, ist immer Hilfe in speziellen Themen. Ihr könnt nicht alles machen. Ihr seid 1000 Sasa, das ist so. Ihr Selbstständigen, ihr Gründer und Gründerinnen. Deswegen, also mein Herz schlägt ganz, ganz fest für euch, Vinyler, sowie auch für alle Gründer und Gründerinnen da draußen. Ihr macht so eine harte Arbeit. Ihr glaubt so sehr an eure Ziele, an euren Erfolg. Und ich habe auch mit so vielen Gründern und Gründerinnen schon gesprochen. Ich habe dann so die Frage gestellt, ja, und ich glaube, Grigo, ja, das haben wir auch. Auch dir habe ich die Frage gestellt. Ich entsinne mich. Wir haben ja vor ein paar Tagen auch telefoniert. Und das ist jetzt vielleicht sehr, sehr direkt und sehr privat. Aber ich habe dir die Frage gestellt, ja, was machst du, wenn das Ganze schief geht? Was ist dein Plan B, so ungefähr? Und deine Antwort war, das geht nicht schief. Das ist alternativlos, oder?
Im Moment geht's nicht schief, darf nicht schief gehen. Es steckt viel zu viel dahinter, viel zu viel. Das Investment ist das eine, das mein Geld oder unser Geld, was auch immer. Aber eben, es stecken mittlerweile so viele Leute und auch bei uns ein so großes Kollektiv dahinter, ein Riesennetzwerk. Es stehen jetzt auch Kunden dahinter, die hatten wir bisher nicht, aber jetzt haben Leute Uhren gekauft, die wollen wir beliefern. Darum, das muss jetzt einfach funktionieren und wir setzen alles daran, jede erdenkliche Maßnahme. Wir justieren neu, wir planen neu, wir machen neue Szenarien, wir passen an, wir machen Schritte zurück, was auch immer. Wir haben so viele Sachen, aber das ist wirklich im Moment, ist das fast ein tägliches Justieren. Von hier entscheiden, geben wir da das Geld aus oder hier, wo ist es am besten investiert, macht es jetzt Sinn, wo priorisieren wir was, welches Szenario müssen wir im Kopf behalten, was könnte ein Plan B sein, wenn es wirklich irgendwo nicht funktioniert. Ja, am ersten denkt man dann, wie kriegen wir Fixkosten runter, das ist das Einfachste, dass das dann nicht mehr Geld frisst, falls nicht mehr funktioniert. Und auch da, ja, das sind viele Szenarien irgendwo im Umlauf, die wir einfach im Kopf haben müssen, weil es immer irgendwann vielleicht einen Plan B braucht oder wahrscheinlich nicht nur vielleicht, sondern in den meisten Fällen in einem Startup braucht es einen Plan B und einen Plan A und wahrscheinlich auch noch ein C. Aber heute ist das ein tägliches Justieren dieser Pläne und wieder neu anpassen, neu denken. Und wie gesagt, wo Kickstarter gestartet hat, vor 30 Tagen, wir wussten nicht, was passiert. Jetzt sind wir 30 Tage erfahrener, wussten, was passiert. Gestern durften wir diesen riesen Meilenstein erreichen, wo wir ja jetzt 30 Tage nervös waren, erreichen wir überhaupt diesen Meilenstein. Jetzt bleiben noch 14 Tage, auch da können wir nicht sagen, wo wir in 14 Tagen landen. Wir probieren jetzt alles zu pushen, alles zu Nötige zu tun, dass wir die richtigen Algorithmen auch auf Kickstarter erhalten, dass uns diese Plattform eben auch diesen Boost gibt, die sie geben kann, wenn es funktioniert und man es richtig macht. Aber da sind so viele Hebel jetzt wieder im Gang und Möglichkeiten und auch da viele, viele unseriöse Sachen. Was wir von Spam erhalten, das ist krass. Seitdem wir unsere Pre-Launch-Page auf Kickstarter hatten, da kommt von weltweit, jeder ist dieser Booster und jeder kann das und dieses. Und so viel Spam, gut gefakte Spams, auch Kickstarter wird sehr viel, ja, da geben sich Leute als offizielle Partner oder sogar als Kickstarter selber aus. Wir hatten einen Fall, wo wir fast reingefallen sind, wirklich, das war so penetrant, echt gemacht. Jeder Link hat gestommen, die haben aufs richtige Wallet verlinkt, alles war richtig, aber am Schluss, ja, war es die E-Mail-Adresse, die sie verraten hat, ein kleines irgendwas, wo wir sagen, das kann nicht Kickstarter sein. Aber wir sind nur wirklich am Schluss draufgekommen und sind fast reingefallen. Das ist wirklich so krass. Aber es gibt eben auch die seriösen, aber die muss man finden, die seriösen Booster, die einem wirklich keinen Boost verleihen können. Und da sind wir jetzt genau dran, hier noch irgendwo vielleicht diesen Boost zu holen. Aber auch das ist keine Garantie. Auch da ist ein Invest, wo man tätigt, ob es dann funktioniert oder nicht. Wird man sehen, wenn man bei den Seriösen dran ist. Das merken wir jetzt, haben wir Anfragen gestartet, könntet ihr uns diesen Boost noch verleihen? Wir sind hier und hier. Und die Seriösen, die sagen eben auch, bei uns, wir sehen es nicht. Das Geld bei uns falsch investiert und das ist ja dann auch das Faire, sagen sie klar, und vielleicht geben sie uns einen coolen Tipp, aber geht zu denen, die können das jetzt, in eurer Phase braucht ihr den und nicht uns. Wir sind dann vielleicht in der Nachphase da oder kommt beim zweiten Mal, wenn ihr in der Pre-Launch seid, da sind wir die Spezialisten. Aber das ist auch da wieder die Riesenspreu vom Weizen zu trennen. Wie in den Marketingagenturen und in allen Beratern und was alles, die große, große Challenge, wo man so in so viele Fettnäpfchen reintreten kann und vor allem auch sehr viele Kapazitäten frisst, um das seriös zu prüfen, damit man eben genau nicht reintritt. Es bekommt eine E-Mail und oder Anfrage und muss man immer wieder hinterfragen, immer wieder denken, kann es doch ein Fake sein, aber da verschleudert man Stunden. Irgendwie kommt man nicht drum herum, wir brauchen es. Also muss man diese Stunden verschleudern, obwohl wir lieber vielleicht hier das lokale Business pushen möchten, weil wir merken, das funktioniert ja im Moment gut, aber wir müssen eben das andere auch. Ständiges Hin und Her und Abwägen, welche Prioritäten, welche Kapazitäten, die nach wie vor beschränkt sind bei uns, wie setzen wir die ein? Du sagst, wir sind 1000 Sassas und sollten so vieles auf einmal tun, aber irgendwo sind wir limitiert. Wir haben, die Tage haben 24 Stunden. Von diesen 24 Stunden gibt es auch noch eine Familie. Mhm. Von diesen 24 Stunden gibt es auch noch benötigten Schlaf, Erholung. Ich kann nicht 7x24 Stunden einfach für dieses Business arbeiten. Und da muss man manchmal auch wieder ehrlich sein zu sich selber. Auch es ist ein stetiger Kampf, auch mit sich selbst und mit allem rundherum.
Merci dafür. Wir sind so langsam Richtung Ende des Interviews. Ich könnte es ewig mit dir führen. Liebe Leute, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber das ist so ein inspirierendes Interview hier. Zum Schluss würde ich gerne noch von dir richtig viel Mehrwert rausholen für die Leute da draußen, für alle die Gründer und Gründerinnen mit ihren kleinen und großen Shops, die jetzt gerade zuhören. Was ist so dein Tipp, den du an Gründer und Gründerinnen da draußen gibst oder vielleicht auch schon an bestehende kleine oder große Unternehmer, Nehmerinnen aus deiner Sicht, der dir am Herzen liegt? Es können auch 2-3 Tipps sein. Einfach ein bisschen, was sagst du, also ein bisschen was haben wir jetzt schon gehört, pass auf, was du dann E-Mails kriegst, möglicher Spam und so weiter, aber was ist dein Tipp oder deine Tipps, deine Hinweise, die du rausschicken magst?
Essentiell ist der Glaube an deine Idee, wenn du denkst, das ist was Cooles, du glaubst daran, diesen Glauben nicht zu verlieren, dort dran zu bleiben, hartnäckig zu bleiben, das weiterzutreiben, den Mut zu haben, Schritte zu gehen, die wirklich zum Teil sehr, sehr unangenehm sind, Risiko zu nehmen. Und das Risiko, das wird nicht kleiner, das wird immer, immer, immer größer und größer. Das sehen wir jetzt, das erfahren wir jetzt hautnah am eigenen Leib. Das ist das Essentielle, wirklich daran zu glauben, aber auch die Offenheit zu haben, irgendwann sich auch zu öffnen, von der eigenen Idee in ein Netzwerk rauszugehen, wo es so viele tolle Sachen gibt, was Startups anbelangt. Eben, ich habe es erwähnt, das Startup-Förderungsprogramm jetzt bei uns im Kanton Bern, das gibt es schweizweit, das gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland, auch in Österreich, überall gibt es diese Gefäße. Einfach anzapfen, anfragen, da kann man nicht mehr als eine Abfuhr erhalten, aber man muss einfach prüfen und es ist krass, was passiert, wenn man diese Gefäße öffnet und mit einer Idee in eine Welt tritt, die dann noch auf sehr grosses Interesse stößt und fasziniert, was da an Kräften zusammenkommt. Ist wahnsinnig, wenn ich wirklich zurückdenke seit 23, wie sich mein Netzwerk vervielfacht hat an Leute und Persönlichkeiten, Organisationen, wo ich vor 23 in weiter Ferne nicht mal davon gewusst hatte. Das ist wichtig, rauszugehen, aber wenn man rausgeht, dann muss man auch einstecken können und da musste ich extrem, extrem lernen. Das war ein großer Prozess, das hat mich auch viel Überwindung gekostet. Bis dahin ist man voll überzeugt von seiner Idee, das funktioniert alles trilala und super gut. Und dann kommen dann kritische Stimmen auch mal, berechtigte. Denkst, ja, aber das funktioniert doch so nicht. Ja, aber dieser Businessplan, ja, aber das kannst du doch nicht so und so. Da muss man dann am Anfang herrscht Widerstand hinein und sagt, nee, der hat doch nicht recht, das stimmt doch nicht, jetzt mache ich doch das seit 4 Jahren und das funktioniert doch so. Muss man zuerst mal vielleicht einschnaufen, mitnehmen, nachdenken und die Offenheit haben, genau diesen Kritiken auch Raum zu lassen und auch darauf einzusteigen. Und dann ist es eben auch wieder das Krasse, was dann draus entsteht, wenn man sich darauf einlässt. Dieser Mehrwert, der entstehen kann, am Anfang denkt man eben nicht mit mir, ich lasse mir doch das nicht sagen. Und dann lässt man sich drauf ein und am Schluss muss man sagen, ja, es war genau das. Die hatte wirklich recht. Gut habe ich es gemacht, gut habe ich mich auf das reingelassen. Es ist ein riesen Prozess, den man vor allem, wenn man da eine eigene Idee, als so ein Alleingründer, Eigenbrödler, jahrelang etwas entwickelt, ja, das dann auch zuzulassen. Mit meinem Co-Founder, wo ich ja genau auch das gesucht habe, ein Gegenstück von mir. Ich wollte nicht irgendeiner, der genau gleich tickt wie ich. Das war immer klar, ich brauche einen Challenging-Partner, der eben auch nicht im Ja und Amen sagt. Das ist ein Riesenprozess, sich danach aus seine Idee, das auch zu teilen, sich auch darauf einzulassen, sich auch, ja, auch Kritik zuzulassen oder zuzulassen, zu sagen, das Produkt ist zwar cool, aber das hat dann noch Entwicklungspotenzial. Das hier ist ein gutes Teil von den ersten Prototypen zu den jetzigen Uhren. Das sind Welten. Das war für mich ein großer Schritt, dies auch zuzulassen. Heute ist absolut perfekt. Ich bin sowas von glücklich mit dem neuen Design der Uhr. Das hat's gebraucht, aber wenn man überzeugt ist, das hat man selber designt, gezeichnet und man fand diese Uhr für sich schön. Das heißt immer noch nicht, wenn man es für sich schön findet, dass die ganze Welt schön finden muss. Darauf muss man sich einstellen. Also, das ist, glaube ich, auch die große Gefahr. So überzeugt zu sein, das ist gut von seinem Produkt, aber man muss eigentlich immer darüber nachdenken, bin's nur ich oder sind's alle anderen, weil, ich kaufe mir ja meine eigenen Produkte nicht in dieser Menge ab. Also ich brauche ja die anderen, die begeistert sind. Das ist wichtig.
Hey, Gregor, merci vielmal. Das Interview, das wird deep reingehen in mein Herz. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich würde den Deckel drauf machen auf die Geschichte. Also nicht auf deine Geschichte, auf das Interview. Den Deckel auf deine Geschichte, den machen wir dann drauf, wenn du in 10 Jahren oder in 15 Jahren einen riesen Exit machst und dein nächstes Projekt angehst, was ich dir wünschen mag. Ich möchte dir aber jetzt die Möglichkeit geben, als letztes Wort oder letzter Satz besser gesagt, an, wie ich finde, dem vielleicht wichtigsten Menschen oder einen deiner wichtigsten Menschen in deinem Leben zu richten. Möchte jetzt die Möglichkeit geben, wenn es dir nicht so privat ist, wir hören alle zu, logischerweise, vielleicht direkt was an deine Frau zu sagen, irgendwas, was dir einfällt, irgendwas, was du ihr vielleicht schon mal persönlich gesagt hast im Rahmen deiner Selbstständigkeit oder was du ihr noch nicht gesagt hast, da möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben. Liebe Leute, wir mussten kurz die Sendung unterbrechen und sind jetzt wieder da. Weil jetzt habe ich ihm voll verwitscht, wie man so schön sagt. Es ist kurz emotional geworden, weil es sind doch die lieben Menschen um uns rum, die uns die Kraft geben, die hinter uns stehen. Man sagt ja immer, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Die Brücke mache ich dir jetzt mal. Was möchtest du sagen?
Ja, vorhin haben wir vom Wichtigsten gesprochen, was es braucht als Gründer, und da habe ich viel erzählt. Aber eigentlich das Allerwichtigste ist eben genau diese Stütze zu haben, und die kommt halt meistens wirklich aus den Ängsten aus der Familie. Und bei mir war es von Anfang an meine Frau. Wir sind seit 20 Jahren in einer Beziehung, seit 10 Jahren verheiratet. Seit 3 Jahren ein Sohn, jetzt kommt das zweite Kind. Schlussendlich ist das das Essentielle. Das ist mein Leben. und mein Kraftort. Und ja, kann ich nicht mehr als wirklich ein riesiges Dankeschön an meine Frau richten, die das mitträgt, aushält, unterstützt. Das ist das absolut Essentielle und Wichtigste, ja, was es braucht, auch als Gründer oder Gründerin. Und ja, man, irgendwann besinnt man sich dann auch und irgendwann lernt man dann auch, was eben das Wichtige ist im Leben, Business hier oder da, aber am Abend oder in der Nacht oder irgendwann weiß man, was wichtig ist im Leben, und das ist genau diese Leute rundherum und vor allem die ganz engen, lieben Leute.
Merci vielmals. Also die Luft muss hier sehr trocken sein. Das ist packt mich auch emotional. Liebe Leute, an der Stelle machen wir jetzt einen Deckel auf die Sendung. Sie ist länger geworden, als ich gedacht habe, und das ist gut so, weil mein Lessons learned ist, man kann so ein Gespräch nicht mal eben kurz führen. Das ist nicht möglich. Wenn ihr Grigo nochmal hören wollt, dann dürft ihr euch auf eine kommende Produktion bei Vinylo Presso freuen. Da wird sehr viel über Vinyl gesprochen. Chris wird nicht so sehr ins Business mit ihm abtauchen, und wahrscheinlich gibt's auch nochmal richtig Ärger wegen dem Platten kaputt machen. Ne? Und wir werden das verlinken, die Kickstarter-Kampagne, das machen wir sehr gerne. Und da gibt's auch noch ein nettes Video, das ich auch noch verlinken werde, das viral gegangen ist, das hat er mir gezeigt, ein Reel, wo er eben mal kurz gezeigt hat, wie er die Platten crasht, sage ich mal ganz liebevoll. Das hat natürlich einen gewissen Shitstorm aus der Vinyl-Community gegeben, war klar, ne? Das kann man fast nicht ertragen als Vinylist. Das ist ein Interview, das wird mich noch beschäftigen. Ich freue mich riesig drauf, es euch so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. An der Stelle erlaubt mir noch ein bisschen eigenes Marketing für uns hier von Zwischen KI und Kaffee. Wir freuen uns über jedes Feedback an kontakt@zwischenkiundkaffee.de. Wir freuen uns über jede Bewertung in eurem Podcast-Player des Vertrauens. Am liebsten 5 Sterne, das hilft den Algorithmus. Wir hatten so einen Algorithmus. Auch wir freuen uns natürlich über die Reichweite. Und je mehr wir erreichen, je mehr Geschichten darf ich von euch hören und je mehr können wir uns alle gegenseitig helfen. Denn das ist die Philosophie dieses Podcasts. Das soll für euch ein geschützter Raum sein irgendwo. Es ist nicht kommerziell. Es ist kein Consulting, keine Agentur, nichts hinten dran. Es geht hier um offen und ehrlichen Erfahrungsaustausch, weil die Selbstständigkeit ist ein Haifischbecken, ne? Also gibt's ganz, ganz viele Leute, die unendlich viel Hilfe anbieten mit unendlich viel Rechnung. Und das geht so schnell durch, dass, weißt du, Grigo, dass ich war ja auch mal vor Ewigkeiten selbstständig, und das war damals schon so. Das waren damals nicht Google und Meta, das waren damals die Zeitungen mit ihren tollen Inseraten, die ein Vermögen gekostet haben. Die gab's alle, und wenn man ein Ladengeschäft hatte oder ähnliches, das hatte ich jetzt nicht, aber ich habe damals auch schon gute Freunde und Freundinnen gehabt, die Laden hatten. Kaum war der Laden offen, waren die Vertreter schon drin und die haben einen alles Mögliche verkauft. Also es hat sich nichts geändert zu heute, es ist immer noch das Gleiche. Ja, Leute, ihr merkt, mir fehlen ein bisschen die Worte, aber ich glaube, ich habe unser Eigenmarketing gemacht. Hier nochmal der Hinweis an unser Kollektiv. Wenn ihr jetzt auch vorm Q4 steht und sagt, Mensch, mir geht's genauso, ich muss jetzt eigentlich das Q4 und das Q5 vorbereiten, macht uns eine Mail an kontakte@zwischenkiundkaffee.de. Wir haben noch ein paar Slots frei. Ihr wisst, wie es funktioniert. Das sind einfach Leute, die nebenher ihre IT-Dienstleistungen anbieten. Wir machen das zum Stundensatz. Das ist ohne irgendwie der klassische Retainer, irgendeine Verpflichtung. Und ansonsten dürft ihr aber auch einfach nur diesen Podcast hier genießen. Ne? Es darf auch mal sein. Muss nicht immer alles irgendwas kosten. Lieber Grigo, wir beide werden jetzt noch ein bisschen was trinken und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was quatschen. Und ich freue mich riesig, dich auch bei Vinylo Presso wieder zu hören. Der Chris wird sich sicher auch freuen. Und ich wünsche dir vom Herzen allen Erfolg der Welt für dein Projekt. Wir werden dich natürlich begleiten. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles erdenklich Gute, ganz viel Gesundheit und ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte und war auch für mich unheimlich inspirierend. Und ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben und hoffe auch, euch da draußen hat das Spaß gemacht beim Zuhören.
Merci vielmal. Und vielleicht habe ich jetzt einen guten Grund, mein Dilemma für morgen früh um 5 zu lösen. Du weißt, was morgen früh um 5 ist?
Genau, wir haben auch diskutiert, kommen wir um 5 daher und schauen vor Arbeitsbeginn den Match. Wir wissen es noch nicht, wir werden es sehen, vielleicht machen wir es.
Wir werden es sehen, ich könnte heute Nacht die Sendung schneiden und gleich durchmachen. Morgen früh um 5, ja, wird die Schweiz spielen und ja, wir sind wirklich bestraft mit der Uhrzeit. Ja, also, liebe Leute, wir sind am Ende dieser wundervollen Sendung, wie ich finde, euch da draußen. Noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Sendung hört. Bleibt gesund und informiert. Bis dann, euer Markus. Tschüss.